Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Rainer Kuhlen. Du bist Professor für Informationswissenschaft und einer der Sprecher des Aktionsbündnis Urheberrecht.
Ja, richtig. Ich bin an der Universität Konstanz in einem Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft und habe dort den Lehrstuhl für Informationswissenschaft und vertrete dort die entsprechenden Themen, die im weiteren Umfeld alle mit Wissen und Informationen zusammenhängen. Soweit das Thema, soweit der Fachbereich. Aber meine Aktivität in den letzten Jahren ist in der Tat das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Das ist der Versuch von einem freien Zusammenschluss, inzwischen von einigen 8000 Unterzeichnern, die versuchen, die Politik, vor allen Dingen natürlich den Bundestag, zu bewegen, ein bildungs- und wissenschaftlich freundliches Urheberrecht in die Welt zu setzen, so wie sie es ja einmal in der jetzigen Bundesregierung in der Koalitionsvereinbarung beschlossen haben. Davon ist man weit noch entfernt. Die beiden letzten Körbe, wie man so sagt, der erste, zweite Korb, haben eindeutig die Tendenz bekräftigt, dass das Urheberrecht sich mehr in Richtung eines Handelsrechts, eines Wirtschaftsrechts entwickelt und die Probleme, die Bildung und Wissenschaft angehen, doch ziemlich den Bach runtergegangen sind.
Und wer ist jetzt so Mitglied im Aktionsbündnis?
Ja, das ist eigentlich erstaunlich, dass es doch sehr schnell, nachdem es 2004 mit der Göttinger Erklärung in die Welt gesetzt worden ist, doch großen Widerhall in der Wissenschaft gefunden hat. Es sind eigentlich drei Gruppen. Zunächst sind es die Allianz, die Organisation der Allianz der Wissenschaft, das sind die großen Wissenschaftsorganisationen wie Wissenschaftsrat, Leibniz-Gesellschaft, Max Planck, Fraunhofer und noch einige andere, die dort das mit unterzeichnet haben. Dann an die 350, 360 wissenschaftliche Organisationen, Bibliotheken, Fachverbände der einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen, auch Universitäten selber, darunter als erste auch die Universität Konstanz. Und dann, und das ist die breite Basis, eigentlich inzwischen weit über 7000 persönliche Unterzeichner. Und dass wir zwar nicht reklamieren können, wir vertreten die Wissenschaft repräsentativ, wer kann das schon, aber doch hat es inzwischen eine solche Größenordnung angenommen und eine Gewichtigkeit, dass sie als Partner in der Politik und in der Öffentlichkeit nicht mehr ignoriert werden können.
Du hast es schon mal ganz lose angesprochen. Was sind so die konkreten Forderungen des Aktionsbündnisses?
Ja, die großen Forderungen sind in der Göttinger Erklärung dort formuliert, wo man vielleicht auf den Punkt bringen kann, die zentrale Aussage, dass wir in Bildung und Wissenschaft fordern oder es als selbstverständlich halten, dass jeder Wissenschaftler alle Informationen, die er braucht, zu jeder Zeit, zu jedem Ort freizügig zur Verfügung gestellt bekommen kann. Dass das nicht unbedingt in jeder Hinsicht frei sein kann, dass es nichts kostet, ist uns auch klar, aber das ist nicht unser Problem. Als Wissenschaftler haben wir, um auch neues Wissen produzieren zu können, den Anspruch, auf Wissen freizügig zugreifen zu können und nicht durch irgendwelche Verknappungstechniken, sei es über Technik oder sei es über die juristische Barriere des Urheberrechts, daran gehindert zu werden, zu dem Wissen zuzugreifen, das wir brauchen. Zumal nicht zu wissen, was ohnehin mit öffentlichen Mitteln produziert worden ist. Und das ist eine groteske Angelegenheit, dass dieses Wissen in den letzten Jahren zunehmend privatisiert worden ist, obwohl wir es mit Steuergeldern erstmal produziert haben.
Also im Endeffekt geht es um das, was man unter dem Schlagwort Open Access zusammenfasst.
Ja, es ist sicherlich nicht synonym Open Access. Open Access ist eben eine Form, die wir auch unterstützen, obwohl sie ja nicht unbedingt vom Urheberrecht abhängig ist. Open Access kann innerhalb des Urheberrechts jetzt auch praktiziert werden, wenn man sich da entscheidet. Aber letztendlich, in der Tat, es ist Open Access in dem Sinne, dass wir auch für Bildung und Wissenschaft, also nicht nur für die elitären Wissenschaftler, sondern auch für alle Studierende, fordern, dass die Öffentlichkeit uns die Informationen bereitstellen muss, die wir für unsere Arbeit brauchen. Und dass der Nutzer selber nicht für diese Information bezahlen muss. Das ist ja das Open Access Prinzip. Der Nutzer zahlt nicht, sondern zahlen müssen diejenigen, wenn überhaupt sie zahlen müssen, darüber kann man wieder reden, die sozusagen die das Wissen produziert haben. Das bei Open Access sollen es die Autoren sein, beziehungsweise deren Institutionen oder auch Förderinstitutionen. Das kann aber auch ganz anders sein. Das ist uns eigentlich egal, wer das finanziert. Natürlich als Wissenschaftler bin ich schon interessiert, entsprechende Geschäftsmodelle zu entwickeln und denke, dass die Informationswirtschaft das selber auch finanzieren muss, indem sie andere Quellen dafür anzapft. Aber klar, insofern ist die Forderung des Aktionsbündnisses kompatibel mit Open Access und wir versuchen auch in jeder Hinsicht mit den Open Access Aktivisten zusammenzuarbeiten, ja.
Nun hatte bisher Open Access in Deutschland eigentlich auch nur Widerhall in der Forschungscommunity gefunden, aber seit so einem knappen halben Jahr geistert der Begriff durch die deutsche Medienlandschaft. Schlagwort ist da der Heidelberger Appell, den man vielleicht gar nicht mehr zu beschreiben muss oder wie es aus, oder vielleicht kannst du ja mal zusammenfassen, worum geht es beim Heidelberger Appell?
Der Heidelberger Appell ist eine Initiative, die wir natürlich von Aktionsbündnis sehr aufmerksam können, von außen beachten, weil er doch in der Öffentlichkeit einige Resonanz gefunden hat, die man eigentlich nicht nachvollziehen kann, die ist aber faktisch da. Das ist, glaube ich, initiiert worden von einem Wissenschaftler, Herrn Reuss, der als Geisteswissenschaftler eigentlich nicht selber Wissen kreiert, sondern als Editor, vor allem als Kleist-Editor hervorgetreten ist und dort einige schlechte Erfahrungen auch mit der DFG gemacht hat, die ihm Projekte nicht bewilligt hat, die er bewilligt bekommen sollte, weil die DFG auch zum Teil die Anforderungen gemacht hat, dass die entstellte Kleist-Ausgabe nach einem Jahr dann auch noch Open Access gestellt werden sollte, weil es ja mit öffentlichen Mitteln unterstützt worden ist. Und das hat auch da zusammen ihn veranlasst, weil er gesehen hat, dass bei Google, über Google Book Search, Werke von ihm, Arbeiten, die er produziert hat, über Book Search zum Teil recherchierbar war, in den Snippets recherchierbar war. Und das hat ihn empört, weil er nicht darum gefragt worden ist, um Erlaubnis. Und das hat zu der allgemeinen Heidelberger Appell geführt, eine Seite nur lang, indem sie zwei Seiten zusammenbringen. Einmal der Protest gegen Google und zum anderen der Protest gegen die öffentlichen Einrichtungen aus der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, allen voran DFG, die nach deren Meinung die Autoren zwingen, nur nach Open Access zu publizieren. Beide Sachen sind eigentlich absurd, denn wir haben A, als Wissenschaftler großes Interesse daran, über Google Book Search wieder recherchierbar zu werden mit Werken, die längst vergriffen sind und die wir brauchen und die uns jetzt bequem zur Verfügung gestellt werden. Wenn natürlich die Urheberrechtsprobleme damit gesehen werden, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Auf der anderen Seite kann gar keine Rede davon sein, dass die DFG oder jemand anderer einen Wissenschaftler zwingen will. Er kann publizieren, wo und wie er will. Aber es soll dann möglich sein, dass das, was mit öffentlichen Mitteln unterstützt worden ist, dann auch frei zugänglich ist. Wie das sind Steuergelder. Und da ist aber nicht ein Zwang und schon gar keine enteignende Rede, sodass dieser ganze Heidelberger Appell, den ja viele Leute zunächst aus den Verlagen weitgehend unterschrieben haben und dann auch weitgehend nur Geisteswissenschaftler, nicht aus der Wissenschaft und Technik oder Informatik oder Medizin. Und das zeigt auch ein gewisses Problem natürlich an, ein Schisma zwischen den Leuten, die mehr aus der geistwissenschaftlichen Welt arbeiten und kommen und in der naturwissenschaftlichen Welt. Diese Unterzeichner haben wir das Gefühl, wissen zum Teil gar nicht, was sie dort unterschrieben haben. Um nur ein Beispiel zu nennen, kann man sicherlich sagen, Adrienne Göhler, die hier früher Kulturbeauftragte oder Senatorin in Berlin war, von den Grünen, mit der wir lange über Commons diskutiert haben, hat sowas unterschrieben. Das kann man nicht begreifen. Die kann das nicht verstanden haben. Und so haben wir das Gefühl, dass dort sind so Buzzwords drin wie Freiheit der Wissenschaft, Publikationsfreiheit, geistiges Eigentum und sowas alles. Ja, da sind wir alle dafür und also das schreiben wir mal. Trotzdem soll man nicht verkennen, dass dies doch eine gewisse politische Wirkung erzielt hat in unserem Umfeld, in unserem Klima, in dem solche Werte wie geistiges Eigentum, Wissenschaftsfreiheit, Publikationsfreiheit so elementare Begriffe unserer Kultur, unserer bürgerlichen Gesellschaft darstellen, die verteidigt werden müssen. So hat sich zum Beispiel auch die Justizministerin von Zypern eindeutig auf die Seite des Appells geschlagen, auf der jüngsten Tagung des Justizministeriums in Berlin. Und wie ich sehe, liegt jetzt auch ein Antrag der FDP-Fraktion an die Bundesregierung vor, in der auch die Bundesregierung aufgefordert wird, nicht zu der Heidelberger Appell Stellung zu nehmen, aber sich doch klar in den USA zu erkundigen, was sie gegen Google machen können und wie man sich gegen diese Vereinbarung, die Settlement durch einen Amicus Curia-Brief wehren soll, beziehungsweise überhaupt, wie man sich dazu positioniert, dass das nicht geht, dass deutsche Autoren enteignet werden. Das sind groteske Vorwürfe. Google hat nichts Rechtswidriges getan. Und hier zeigt sich doch ein sehr konservatives Verständnis von der Verpflichtung der Wissenschaft gegenüber der Öffentlichkeit, in dem auf subjektive private Eigentumsbegriffe reklamiert wird, die eigentlich im Umfeld des Internet nichts mehr zu suchen haben.
Jetzt gibt es da verschiedene Player in dieser Debatte rund um den Heidelberger Appell. Da gibt es ja zum einen die VG Wort.
Ja. VG Wort ist versucht sich und hat es auch gemacht durch eine Satzungsänderung, dass sie versucht, ihre Interessen jetzt auch im Ausland gegenüber Google geltend zu machen und versuchen, dort das Mandat von ihren Mitgliedern zu bekommen, wo es verschiedene Gruppierungen gibt, das brauchen wir jetzt nicht zu differenzieren, dass sie so das Mandat bekommen, dass die Wissenschaftler, oder nicht die Wissenschaftler, die Autoren, sind ja viele Belletristik-Leute auch dabei, sozusagen VG Wort bitten, ihre Interessen gegen Google zu vertreten. Das würde dann, wenn dieses Settlement, wo die Widerspruchsfrist bis September läuft, und man geht davon aus, dass dieses Settlement in den USA so bis Dezember, so lange wird es wohl dauern, vom Gericht entschieden werden wird. Aber wenn es dann so entschieden wird, wie es jetzt vorliegt, will VG Wort, wenn sie das Mandat bekommt, dann von den Autoren, und das wird sie dann wahrscheinlich von vielen bekommen, Google dazu auffordern, die 60 Euro oder 60 Dollar, die man bislang für ein Werk, was in Google Bookstores drin ist, bekommt, einzusammeln. Also sie sammeln erstmal das Geld ein und dann wollen sie aber von Google fordern, dass alle Materialien, die bislang in Google Bookstores von deutschen Autoren drin sind, wieder zurückzieht. Und dann will VG Wort offenbar mit den Betroffenen, mit Google selber, aber auch mit anderen, die selber dann wieder dann Werke von deutschen Autoren digitalisieren, Lizenzverträge abschließen. Das können durchaus auch kommerzielle Verträge sein, mit denen dann wieder Geld generiert wird, die über VG Wort eingezogen werden kann. Diese kommerzielle Modelle hat, wie ich das jetzt erfahren habe, Google auf längere Sicht auch vor. Also man geht davon ab, von der bisher vertretenen Freakonomics-Politik, die Google verfolgt hat, also die Inflation ist selber frei und wir verdienen unser Geld zum Beispiel mit Werbung, sondern man will sicherlich auch mit den dann digitalisierten Objekten, die sie ja an die 6 Millionen eingestellt haben und weiter einstellen werden, dann auch Pay-Per-View-Modelle reinbringen. Und das ist gegen die Interesse des Aktionsbündnisses. Deshalb haben wir mit VG Wort Gespräche aufgenommen, wo es aber nicht aussieht, dass wir uns einigen wollen, denn wir haben das Interesse daran, dass die Werke A in Google Bookstores drin bleiben und nicht jetzt für 1, 2, 3 Jahre rausgezogen werden, bis man eine Lizenzvereinbarung getroffen hat. Wir wollen weiter präsent sein. Ich nutze Google Bookstores ständig. Auch meine früheren Bücher sind in Google Bookstores erhältlich und die Studenten können dort frei recherchieren, weil es nicht mehr am Markt erhältlich ist. Wir wollen aber nicht, dass dadurch neue kommerzielle Modelle entstehen. Und dadurch werden wir wohl kaum mit der VG Wort uns einig werden. Und wir sind dabei, eigentlich doch unsere vielen Unterzeichner aufzufordern, nicht der VG Wort Initiative beizutreten. Und inzwischen haben uns schon mehrere hundert Wissenschaftler quasi das Mandat gegeben, ihre Interessen an dem freien Zugriff auch in Google Bookstores gegenüber VG Wort und dann gegenüber Google zu vertreten. Und ich habe auf dieser Berliner Tagung jetzt auch mit den Google-Leuten gesprochen und sie freuen sich natürlich schon, dass die Initiative aus der Wissenschaft da ist, dass man im Prinzip trotz aller Skepsis und Zweifel an den Vorhaben von Google insgesamt, der Dominanz in der ganzen Internetwelt über Wissen und Informationen, doch das Google Book Search Vorhaben an sich positiv einschätzt. Und Sie sehen auch nicht das Problem mit den Pay-Per-View-Diensten, sondern Sie meinen ganz im Sinne der Opt-out-Philosophie, wenn die Wissenschaftler sich entscheiden, dass ihre Bücher in Google Book Search drin bleiben sollen, aber frei zugänglich sein wollen, dann machen sie das selbstverständlich. Und diejenigen, die es nicht machen, die werden dann eben dann versuchen, ihre 3,60 Euro für ihre Arbeiten dann kommerziell über die Pay-Per-View-Dienste zu erzielen. Also sieht so aus, dass man mit Google vermutlich über einen Registry dort einig werden kann, wo man sich dann seine Interessen möglicherweise über das Aktionsbündnis, vielleicht nicht vom Aktionsbündnis selber, sondern wir haben ja einen Verein dazu gegründet, wir sind ja nicht als Aktionsbündnis nicht geschäftsfähig, aber dass man dort vielleicht eine neue Interessenvertretung organisiert. Wie sich dann VG Wort dazu stellt, das muss man erstmal abwarten, ob sich da ganz neue Organisationsstrukturen ergeben könnten. Das wird sicher eine spannende Sache werden.
Dem Blätterrauschen nach, also in den Tageszeitungen wie FAZ, SZ, Zeit und so weiter, scheint es ja einen heißen Sommer zu geben rund um diese ganze Debatte.
Ja, das ist in der Tat wohl. Und es ist erstaunlich, dass also auch die Presse, die man allgemein noch in unserer Bundesrepublik als liberal bezeichnet, sich doch voll darauf eingeschossen haben, auf Anti-Google, Anti-Book Search und so, aber natürlich auch im Hintergrund, wenn man sehen muss, weil sie dann ihren eigenes Verständnis von Publikationsfreiheit, von geistigem Eigentum gefährdet sehen. Und damit in dem Rechnung tragen, weil das ganz neue Player auf die Internetbühne getreten sind, nach Google auf Dauer auch Dienste dort propagieren wird und auch anbieten wird, die ihre Dominanz des Agenda-Setting, was die Tageszeitungen haben, in Frage stellen. Das wird ja ohnehin durch Sachen, die wir jetzt gerade machen, durch Blogs in Frage gestellt, wo ganz andere Nachrichten in die Welt verbreitet werden. Aber sie fühlen sich, glaube ich, partiell auch angegriffen und in die Enge gedrängt. Ob das so berechtigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Oder natürlich aus der nach wie vor konservativen Grundüberzeugung, dass subjektive Freiheitsrechte auch in jedem Fall gegen Angriffe jeder Art verteidigt werden müssen. Ich hoffe, dass man das ein bisschen durchbrechen kann. Ich habe das mal in der Süddeutschen Zeitung schon mal versucht, indem ich Herrn Prantl dann ein bisschen vorgeworfen habe, diese einseitige Berichterstattung, und man hat mir dann auch Raum gegeben, dort auch eine andere Position zu schreiben. Aber das war ein singuläres Event. Das will ich fortsetzen, auch in der FAZ, die sich ja momentan ganz stark an die Spitze der Bewegung gestellt haben und jetzt für Mitte Juli auch eine Tagung sponsern in Frankfurt, wo die Heidelberger mit Herrn Reuss an der Spitze ein Podium in einer Tagung machen, zusammen mit dem Klostermann Verlag, wo sie ihre Position dann nochmal in die Öffentlichkeit bringen und Schirmbacher als FAZ-Herausgeber die Einleitung dort spricht. Also man sieht, die Presse hat sich voll auf diese Schiene gestellt, und das ist schon interessant, wie sich also auch bis hin zur Frankfurter Allgemeine, eventuell sogar bis zur Taz, eine Allianz der Zeitungen bildet, die eigentlich nicht recht begreifen und nicht recht begreifen können, welche neuen Umgangsformen sich im Web entwickelt haben. Also eine Philosophie des Teilens, des Bereitstellens, des Offenen, die wir hier in der Konferenz haben wollen, und nicht mehr Informationen, wie sie ihn als Dominanz, als Machtpolitik, als Agenda-Setting sehen. Und das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung an das mediale Selbstverständnis. Und bin selber gespannt, wie sich das entwickeln wird. Sicherlich eine interessante Phase, die sich im Rahmen des Bundestagswahlkampfs sicher noch eher verschärfen wird.
Nun, hat Google Books das Ziel, den Zugang zu möglichst vielen Werken zu schaffen, die halt ja auch teilweise verwaist sind, wo es halt ja keine marktwirtschaftlichen Anreize mehr gibt, diese Bücher neu aufzulegen, aber wo die Urheberrechte noch irgendwo sind. Wäre es nicht einfach bei aller Kritik an Google eine sinnvolle Sache, wenn jetzt, sagen wir mal, die Europäische Union hingehen würde und ein eigenes System öffentlich-rechtlich finanziert aufbauen würde, wo man selbst diese Bücher digitalisiert und quasi der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, um diese Ressentiments gegenüber Google als große Firma, die alles dominieren will, irgendwie ein klein wenig aus dem Weg zu schaffen?
Ja, das ist sicherlich die politische Forderung, die hintersteht, die wir auch vom Aktionsbündnis immer auch gefordert haben, dass wir zwar Google Book Search unterstützen, aber auch gleichzeitig damit ein ökonomisches und ein politisches Versagen konstatieren müssen. Denn es wäre in der Tat längst dem Kulturauftrag in Deutschland, aber in Europa entsprechend, dass man den Generationenvertrag einlöst und alles, was eigentlich an Kultur produziert wird, ist viel ist es ja gar nicht, wenn man sieht, vielleicht insgesamt 30, 40 Millionen Bücher auf der Welt und andere Objekte noch dazu, dass es ein öffentlicher Auftrag ist, dieses Kulturerbe digital bereitzustellen. In der Tat gibt es ja auch dieses europäische Projekt, diese Europeana, digitale Bibliothek, und ähnliche Vorhaben sollen auch in Deutschland sein, aber es bleibt immer stecken und man kann sich politisch nicht recht durchringen, wie man ja auch sieht, dass jetzt der Vorstoß im Bundestag gescheitert ist, Kultur als im Grundgesetz zu verankern, obwohl die FDP als Antrag dafür, aber die CDU war dagegen, SPD konnte sich nicht entscheiden, also abgelehnt worden. Und das ist in der Tat die politische Herausforderung, die wir fordern. Wenn man diese digitale Bibliothek doch mit vollem Herzen unterstützt, die ganzen Archive, die Museen, die eigentlich politisch aufgefordert sind, ihre Materialien dort einzustellen, kommen immer wieder, das ist mir hier in Berlin von der Kinemathek auch immer wieder berichtet worden, kommen vor die großen Probleme, dass sie dann Fotokartons voll Bilder, die sie irgendwo in ihren Archiven haben, sich nicht trauen zu digitalisieren, sie sie nicht digitalisieren dürfen, weil in der Tat sie befürchten, dass irgendwo der Urheber doch wieder auftaucht und dann müssen sie das alles wieder zurückziehen oder sogar da Geld für bezahlen. Und das muss eine öffentliche, klar rechtliche Klärung auch bringen. Das haben wir auch aufgefordert. Wir haben beim Aktionsbündnis einen entsprechenden neuen Artikel 52c gefordert, der hoffentlich im dritten Korb dann auch behandelt werden wird, dass klare rechtliche Verhältnisse entstehen, wie man mit diesen verwaisten Werken umgehen kann. Man soll sie digitalisieren dürfen und man soll, falls ein Urheber sich dann finden lässt, tatsächlich eine angemessene Entschädigung bezahlen, aber der Urheber soll nicht mehr das Geld haben, die Sachen dann wieder zurückzuziehen. Also es soll in der öffentlichen Hand bleiben und wir schließen uns der Förderung der DFG an, dass mit diesen so digitalisierten Werken keine neuen exklusiven Rechte entstehen, also keine kommerziellen Produkte daraus gemacht werden. Das scheint momentan nicht so ganz klar zu sein. Und da muss man sehr darauf aufpassen, dass in der Tat nicht etwas wieder der Öffentlichkeit entzogen wird, was der Öffentlichkeit eigentlich gehört. Ich denke schon, die politische Forderung muss ganz klar im Raum gestellt werden, um die Dominanz, das Monopol von Google einzuschränken. Das ist ja die eigentliche Gefahr, dass Google zunehmend ein Monopol entwickelt auf vielen Gebieten von Wissen und Information. dass man das nicht beklagen kann, wenn man auf der anderen Seite nichts tut, dieses Monopol zu brechen. Das muss gebrochen werden. Wir müssen die Objekte in Europa selber vollständig digital der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Ja, dann vielen Dank für das Interview.
Danke auch.